Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
Generell bei uns in Diepofen, wir haben ja einen Gipskäuperboden. Und gerade da hinten ist das ein sehr tiefgründiger Boden, der auch echt viel Lehmanteil mit drin hat. Wir nennen ihn immer liebevoll Arschlochboden, weil er entweder steinhart ist oder ultimativ matschig. Macht aber eine coole Kombi im Wein.
Heute habe ich mein mobiles Podcast-Studio im Weingut von der Tann aufgeschlagen. In der Nähe von Iphofen liegt das und ist es wohl das rockigste Weingut Frankens, würde ich einfach mal sagen. Ich spreche hier mit Maggie Schauner und Steffen von der Tann über faszinierende Welt, ja, von kreativen jungen Weinen, die auch mal vielleicht ein bisschen anders Franken darstellen. Ganz sicher werden wir einiges über Müller, Experimentierfreude, fränkische Tradition und ja, ziemlich harten Rock aus dem Keller hören. Hallo ihr beiden, ich freue mich wieder bei euch zu sein.
Schön, dass du wieder da bist. Hi. Freut mich sehr.
Ja, definitiv.
Ja, Steffen, ich habe dich eigentlich ja ganz falsch angesprochen. Offiziell hätte ich dich ja Ritter Steffen nennen dürfen und müssen.
Also ganz offiziell wäre es Freiherr von der Tann. Ja, nur in der heutigen Zeit kann man sich vom Freiherrentitel nicht mehr ganz so viel kaufen, deswegen verzichte ich da auch ganz gerne mal drauf.
Ich wollte mich schon fragen, nützt das manchmal was?
Ja, wenn es ums Logo geht.
Nee, aber Spaß beiseite, ne? Historisch gesehen, dritte Generation im Weingut, aber genau. Du hast ja auch ganz andere Wege zuerst mal eingeschlagen, bevor du tatsächlich dann im Weinberg oder im Keller gelandet bist.
Genau, also ich habe grundsätzlich eine komplett andere Ausbildung gemacht, Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker. Von Kind auf hat man es halt immer mitbekommen, was für eine Haufen Arbeit in so einem Weinberg oder in einer Flasche Wein dann eigentlich auch drinsteckt. Und dann sagt man sich dann irgendwann mal so, nö, will ich eigentlich nicht unbedingt machen. Aber ja, da mein Vater 2012 verstorben ist, hat es wie so einen Schalter umgelegt und auf einmal konnte man sich eigentlich nichts anderes als Weinberger mehr vorstellen.
Und dann ging es richtig los.
Wir haben das Weingut zusammen dann eigentlich komplett um 180 Grad gedreht und ja, sind eigentlich ganz stolz drauf mittlerweile.
Denn Maggie kam ja dann auch ins Spiel.
Ja, ich war ja schon vorher mit hier. Also ich bin schon seit 2009 hier einfach mit auf dem Betrieb und mein Schwiegervater, ganz toller Typ, wirklich richtig cool, der war einfach absolut fasziniert davon, dass ein Mädchen sich damit hinstellt und einen Bulldog-Reifen mitwechselt. Also damit kam er erstmal gar nicht klar irgendwie. Ich habe hier an meiner Stelle einfach so ein bisschen gefunden, weil ich komme aus einem Tierarzthaushalt, also ich konnte Wein trinken, weil man in Unterfranken aufwächst.
Das ist wichtig,
das wow. Funktioniert da ganz gut. Also und jetzt kann ich Wein auch mittlerweile machen, bin ja auch Winzerin seit 2020, Gott sei Dank, weil ein Winzer ist langweilig, zwei Winzer sind besser. Nee, und ich habe hier tatsächlich mein komplettes Marketingstudium mal benutzen können, wie mein Vater immer sagt. Endlich ist es mal zu was gut. Denn unser, ja, wie der Steffen schon gesagt hat, wir haben so eine 180-Grad-Drehung hingelegt, hauptsächlich im Marketing vor allen Dingen, weil halt bei uns Marketing das Schild an der Straße war. Und das ist natürlich nicht mehr ganz ausreichend, Gott sei Dank.
Ich muss so up-to-date, das ist richtig.
Null und wir haben halt, oder ich habe vor allen Dingen federführend dann eben das Marketing übernommen und alle Etiketten zum Beispiel sind auch komplett aus meiner Hand. Also wer eine Flasche Wein von uns in der Hand hat, der hat meine Handschrift in der Hand.
Genau, das Besondere daran ist, dass du die tatsächlich zuerst mal selbst malst.
Genau, also ich bin so eine kleine verkappte Kunstleistungskurslerin. Props an den Herrn Langmantel an der Stelle. Der hat mich zum Aquarellieren gebracht tatsächlich. Also das ja, ein bisschen fancyere als Wasserfarbe. Und im Endeffekt entstehen tatsächlich alle unsere Etiketten immer noch so, dass ich wirklich mit meinem Aquarellblock da sitze. Meistens mit einem Glas Wein daneben.
Und mit dem, der dann auch nachher das Etikett trägt oder mit einem anderen?
Unterschiedlich. Also da muss ich jetzt ehrlich sein, ist nicht immer der. Beim Glas ist auch nicht immer unserer.
Beim Glas Wein kommen meist die besten Ideen. Also.
Richtig. Nee, und dann male ich das im Endeffekt wirklich tatsächlich hunderttausende Male. Ich habe im Büro hunderte Aquarellbögen liegen, wo wirklich 50.000 Mal Efachmüller draufsteht. Und dann suche ich mir das Beste raus, zusammen mit dem Steffen, und dann scanne ich das ein, jag das durch Photoshop und schicke das an die Druckerei. Und am Ende hast du dann wirklich, das ist so richtig cool dabei, du hast so ein Produkt, was von A bis Z, also bis zum Etikett wirklich deins ist.
Ja, auch so unique, wenn man nämlich diese Flaschen irgendwo stehen sieht, dann sticht es natürlich auch direkt ins Auge. Das muss ich auch sagen. Ich habe es ja auch bei meinem letzten Besuch ja gesagt, ich war da in Iphofen im Laden und da standen alle Weine so nebeneinander. Da habe ich gesagt, ach ja, ich weiß, was das ist. Ja, weil es direkt, zack, ins Auge sticht.
Ja, ich bin schlimme Etikettenkäuferin. Und da muss halt der Inhalt noch passen. Und das tut's ja Gott sei Dank.
Das passt meistens wie Faust aufs Auge.
Und dann ist es eine coole Kombi. Und ich bin, also es sind sehr schlicht, muss man gleich dazu sagen, aber alle Weine haben bei uns eine bestimmte Farbe, weil ich persönlich Farben schmecke. Also ich schmecke Gott sei Dank keine Formen, sonst hätten wir alle fancy Formen auf dem Etikett. Aber ich schmecke Farben, das heißt bei uns ist halt dann einfach der Silvaner so ein Grasgrün. Der Bacchus ist sowas Orange-Gelbiges, je nachdem wie der Jahrgang so ein bisschen ausgefallen ist. Und das habe ich dann einfach auf die Etiketten mitgenommen.
Mhm. Genau. Und so war ja am Anfang, du hast ja gesagt, die Aufteilung, du für Marketing, auch Verkauf und eben der Steffen ab in Weinberg, ab in den Keller. Und
für die Produktion.
Für die Produktion. Ne? Letzten Endes bist du dann aber auch jetzt in den Keller abgetaucht.
Ja, abgedriftet.
Warum? Hat dich das so interessiert, dass du gesagt hast, ich will jetzt auch mal meinen eigenen Wein machen?
Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich trinke gerne Wein. Und das kommt man ja gar nicht mehr drin rum. Und ich bin so jemand, ich will Sachen komplett machen. Also ich kann danach kann ich sagen, nee, ist nicht mein Ding, aber ich will es einmal komplett durchlaufen. Und tatsächlich hat der Steffen, wann war es? 2016? 15. Glaube ich.
Da war 15 noch oder 16.
Drauf. 15 oder 16, who knows.
Es ist lange her.
Hat dann tatsächlich mir einfach einen Tank hingestellt. Das waren ungefähr 2800 Liter Müller-Thurgau Saft. Und meinte nur so, das ist übrigens einer der größten Tanks, den wir im Keller stehen haben.
Und meine Verantwortung.
Ja, und meinte dann so, jetzt zeig halt mal, was du so immer mitgemacht hast. Weil mitgemacht habe ich ja schon immer. Das ist ja, also bin da schon ein bisschen Hands-on-Mentalität. Ja. Und ich meinte dann nur, ja, die 2800 Liter ist ein bisschen zu viel, um es irgendwie selber zu trinken in einem Jahr. Und dann habe ich ihn auf 525 Liter runtergehandelt. Wäre auch sportlich gewesen. Also wäre richtig heftig gewesen, das alleine trinken zu müssen. Ich hatte aber Glück, ich habe einen Müller gemacht und der war damals noch halbtrocken. Geschmäcker verändern sich ja Gott sei Dank auch ein bisschen. Jetzt ist er trocken mittlerweile. Ja, und ich habe tatsächlich gleich beim ersten Mal, da haben wir noch bei der fränkischen Weinprämierung schön um Medaillen gekämpft, so jung und naiv, wie wir waren, so ein bisschen. Und ich habe gleich erstmal, was war es, eine Silbermedaille abgeräumt.
Aber es war kurz vor Gold.
Oi. Es war ein Punkt mehr und ich hätte Gold gehabt. Und der Steffen hatte bis zu dem Zeitpunkt nur Bronze.
Das war schon ein bisschen deprimierend.
War nicht cool. Es war für zwei Wochen lang nicht cool. Und dann kam der ABC Vienna mit Gold und für ihn und dann war alles in Ordnung.
Dann war es wieder, ja.
Genau. Genau, nee, aber ich habe mich da so reingefunden. Seit einem Jahr später habe ich jetzt auch meinen eigenen Weinberg. Den habe ich zwischenzeitlich auch mal an meine Ausbildungstruppe mit abgegeben und so. Und ich mag es einfach unheimlich gern. Ich experimentiere voll gern mit Wein. Und dadurch, dass ich halt so ein bisschen Quereinsteiger bin, ich lese viel, ich bin so eine kleine Bücherratte. Und auch viel Fachbücher und dann kriegt man halt Inspiration von allen möglichen Ecken und Enden. Gerade ist mein neuestes Projekt ein Spontanvergorener. Oder wie unsere Freunde ihn nennen, Bratwurstwein.
Bratwurstwein.
Ja, weil man ihn perfekt zur Bratwurst trinken kann. Da ist noch kein Etikett drauf, das kommt jetzt dann noch.
Kommt da die Bratwurst noch drauf?
Ich weiß es nicht. Also da gibt es so ein paar Leute, die fänden das richtig cool tatsächlich. Ich weiß es noch nicht.
Aber genau. Experimentierfreude, das zeichnet euch beide ja aus. Ne? Ja, ihr seid ja bewusst auch Wege gegangen, einfach tatsächlich mal, Müller ist ja häufig jetzt gefallen, Müller-Thurgau, der sich dahinter versteckt, tatsächlich auch mal ganz anders nochmal anzugehen. Und ist auch so, ja, euer Lieblingswein?
Ja.
Mit?
Ja. Ne? Also Müller geht immer.
Müller geht immer.
Müller geht definitiv immer, auch wenn wir im Herzen vom Silvanerland
natürlich
sind.
Natürlich, ja.
Da ist es auch wirklich komplett egal, ob man den jetzt pur oder einfach nur als Sommerschorle trinkt. Also Müller geht wirklich immer.
Und was zeichnet jetzt so dich aus im Keller? Was ist so deine Handschrift, deine Philosophie, was du im Wein mitgeben willst, Steffen?
Es gibt zum einen zwei unterschiedliche Philosophien. Die eine Philosophie ist wirklich junge, frische, knackige, rockige Weine. Und das andere ist so dieses traditionelle Weine, die man auch ein bisschen länger liegen lassen kann, die einfach auch wegen Alterungspotenzial haben.
Rockige Weine, das funktioniert sehr wahrscheinlich auch deswegen. Ich habe es eingangs gesagt, das rockigste Weingut, vermutlich, man muss immer ganz vorsichtig sein, Frankens, weil im Keller grundsätzlich Rock läuft.
Genau, entweder ein rockiger Radiosender oder eine rockige Playlist, wo von A wie AC/DC über Led Zeppelin, Rammstein einfach querbeet alles gespielt wird.
Seid ihr da auf einem ähnlichen Musikgeschmack oder sagst du, oh Gott, was passiert jetzt mit meinem Wein?
Halb. Ich höre alles, tatsächlich. Also das ist bei mir, ich höre viel Rock auch. Ich habe hier gerade ein Red Hot Chili Peppers T-Shirt an. Passt. Nee, aber ich höre auch Taylor Swift zum Beispiel. Ich bin ein ganz schlimmer Swiftie seit letztem Jahr. Und ja, auch so Bands, die kein Mensch kennt. Also das ist alles so, ich bewege mich so im Alternative Rock, Emo Sachen, so Billy Talent und sowas eigentlich. Und dann noch ein kleiner Swiftie on top. Also das ist so alles. Also ich habe keine Bedenken, dass das nicht gut werden würde, was da bei mir auch unten im Keller liegt. Das darf das hören.
Und vielleicht, ne, versetzt dann mal, war das vielleicht der Anteil, warum es dann zu Silber, fast zu Gold damals gereicht hat, ne? Die Musik hat den Ausschlag
gegeben. Ja, bestimmt, wahrscheinlich.
Jetzt haben wir es, genau. Aber jetzt würde ich mal sagen, wir probieren auch was, ne? Wir
sind
hier
auf dem
Weingut. Genau, wir sind hier auf dem Weingut, also muss auch mal Wein ins Glas. Und was haben wir?
Ich habe meinen Müller jetzt tatsächlich mal rausgeholt und der heißt bei uns Efach Müller.
Der Efach.
Efach Müller, genau. Schubs, die Mops.
Ja, dann darfst du auch was dazu erzählen,
Maggie. Ja, ich habe es ja vorhin schon ein bisschen angerissen. Das ist so ja, ein bisschen mein Baby hier bei uns. Der hat sich jetzt quasi aus meinem ersten Wein rausentwickelt. So die letzten Jahre, ich trinke viel trockenere Sachen, am liebsten tatsächlich 00. Also 00 Restzucker, so furztrocken fränkisch. Das ist jetzt der 22er Jahrgang. Ja, ich habe Trauben reduziert, ganz bewusst geguckt, dass jede Traube schon frei hängt. Wir haben es ja nicht ganz so spät, aber nicht ganz so früh gelesen. Also so Kabinettniveau, ist aber als Qualitätswein ausgebaut. Ich habe draufgeschrieben, unkompliziert, fränkisch, einfach Müller. Und das ist eigentlich auch genau das, was es ausmacht. Das heißt, der Name Efach steht halt auch einfach für nicht simpel, sondern halt ein Müller, der einfach immer geht. Für mich ist das so ein perfekter Brotzeitwein. So ein Wein, aus dem man eine Scholle machen kann. So ein Wein, den man einfach mit Freunden auf der Terrasse genießen kann, wenn man es trocken mag.
Wenn man es trocken mag.
Genau. Es ist im Endeffekt auch ein bisschen so der Dialekt. Weil man kennt es ja so, wenn man was beschreibt und man sagt halt oftmals, ja, es ist einfach so. Und dementsprechend, weil er so typisch ist für uns, ist es der Efach Müller.
Wo wachsen die denn, die Trauben?
Am Kronsberg. Im Pöfer Kronsberg, ganz unten. In den letzten Jahren hieß es immer, wir sind die schlechteste Lage da unten. mittlerweile ist es bedingt durch die Klimaveränderungen tatsächlich eigentlich eine gute Lage. Ich merke schon, der zieht schon die Spucke so richtig nach vorne.
Ja, man merkt.
Das ist auch das, was die Lage tatsächlich ausmacht. Generell bei uns in die Pofen, wir haben ja einen Gipskäuperboden. Und gerade da hinten ist das ein sehr tiefgründiger Boden, der auch echt viel Lehmanteil mit drin hat. Wir nennen ihn immer liebevoll Arschlochboden. Weil er entweder steinhart ist.
Oder matschig.
Oder ultimativ matschig. Macht aber eine coole Kombi im Wein. Das heißt, auf der einen Seite dieses Fruchtige, was jetzt auch der Müller mit hat. So ein bisschen Stachelbeeren, so ein bisschen Limette. Ja, fast sowas Blaues halt. Aber nicht so dunkelblau, sondern so wie mein Autoblau. Genau. Und auf der anderen Seite aber dieses typisch Gipskäuber-Mineralische, das hinten raus richtig die Spucke ziehen lässt. So ein bisschen kräutrig ist er hinten raus. Mag ich unheimlich gerne. Genau diese Kombination, finde ich, macht auch bei uns in den Profen den Kronsberg einfach total aus.
Alle anderen Weinberge sind auch, ne, hier rund um die Profen.
Beziehungsweise der Hauptteil unserer Fläche ist wirklich direkt am Kronsberg, direkt hinterm Haus, in dieser kleinen Tallage, ein bisschen Kessellage. Und da sind wir eigentlich auch ganz froh drum, dass wir so eine Lage haben.
Ja, außer dieses Jahr, ne?
Ja, mit Spätfrost muss man natürlich jetzt mittlerweile immer öfter rechnen, aber im Großen und Ganzen ist es echt eine super Lage.
Ja, ihr seid ja auch in der naturnahen Bewirtschaftung, ne? Ja. Habe ich es richtig gesagt? Man muss immer genau überlegen, wie man das auch richtig formuliert. Vor allem gibt es ja da schon immer noch Unterschiede. Warum habt ihr euch dafür entschieden und was macht das dann letzten Endes auch für euch aus in der Arbeit, aber auch letzten Endes im Glas nachher?
Naturnah heißt für uns in dem Fall, dass wir nach wie vor konventionell sind, aber mit biologischen Einflüssen arbeiten. Das heißt also, pflanzenschutztechnisch, wenn es das Jahr zulässt, arbeiten wir komplett biologisch. aber in solchen Jahren wie dieses Jahr zum Beispiel 2024 ein sehr nasses, sehr feuchtes Jahr, sind wir ganz froh, dass wir auf die schönen konventionellen Mittel, sage ich mal, zurückgreifen können. Und alles, was die Bodenbewirtschaftung angeht, machen wir alles komplett biologisch. Keine Mineraldünger, wir arbeiten mit Begrünungen im Weinberg, nützlingsschonend, und da schauen wir schon, dass da das Hauptaugenmerk drauf
liegt. Herbizidfrei.
Herbizidfrei natürlich.
Genau, also alles quasi vom Boden bis zur Traubenzone ist bei uns komplett bio. Und alles, was ab Traubenzone Laubband hochwärts ist, ist in manchen Jahren einfach konventionell. Wir machen es ja nicht aus Spaß.
Ja, klar. Ne? Man muss natürlich auch irgendwo gucken, dass der Aufwand sich lohnt und nachher der Ertrag auch noch vorhanden ist. Auch gerade jetzt, wo es eben ja so oft regnet, haben die biologischen Winzerinnen und Winzer natürlich ja nicht so viel Freude, weil sie genau die richtige Zeit einfach auch abpassen müssen, wo sie entsprechend Pflanzenschutz aufbringen oder ja eben dann wieder müssen, weil es schon wieder weggewaschen worden ist. Ne?
Man will halt nicht nur auf dem Schlepper hocken. Das ist halt so ein bisschen das, was wir wollen, auch Leute da haben. Wir wollen auch von unseren Weinbergen selber was haben und nicht immer nur durchfahren. Und ja, wie der Steffen schon gesagt hat, bei uns im Weinberg, da blüht es, da summt es tatsächlich. Das ist richtig cool, was da abgeht. Das ist mir persönlich auch ganz wichtig, weil ich habe einen naturnahen Garten. Wir sitzen hier gerade bei uns im naturnahen Garten. Hier laufen Kröten rum und Blindschleichen und Ringelnattern, was ich nicht so ganz cool finde, aber gut.
Oh, die machen ja nichts.
Leben und leben lassen, wie war das? Und das sieht man halt bei uns auch im Weinberg. Jetzt dieses Jahr ist alles extrem explodiert, auch was die Begrünung angeht. Aber bei uns ist eigentlich immer eine Blumenwiese im Weinberg.
Und man sieht vor allem auch bei Instagram, dass ihr dort, ne, immer schön unterwegs seid, egal bei welchem Wetter. Und dann kriegt man es einfach ja auch mit, dass es wie grün und wie naturnah das Ganze ist. Ja. Ihr geht aber auch ja mit anderen lieben Menschen dorthin, weil man sich natürlich auch eine Weinbergführung, Wanderung bei euch buchen kann.
Genau, also ich mache vor allen Dingen Weinbergsführungen. Ich mache einen regelmäßigen Weinspaziergang, das einmal im Monat, immer dritter Samstag. So 1,5 Stunden nehme ich die Leute mit raus, 3/4 Stunde im Weinberg, 3/4 Stunde im Keller, 2 Weinchen dazu und viel Input, aber jetzt nicht so Fachterminologie, sage ich jetzt mal, und super hochgestochen, sondern wirklich ganz niederschwellig, und bei mir gibt es keine dummen Fragen, das schätzen ganz, ganz viele auch. Macht unglaublich viel Spaß, und vor allen Dingen, was uns dann dabei echt wichtig ist, du kannst den Leuten halt einfach vermitteln, wie arbeiten wir und warum arbeiten wir so, wie wir arbeiten, und warum ist da kein Bio-Label drauf. Das ist so für uns eigentlich das wichtigste Marketing-Tool, dass du einfach sagst, hier, du kannst die Leute mitnehmen, das denen erklären. Genau,
also für uns der Vorteil, wir sind ja direkt am Endverbraucher dran. Wir haben die Chance, die Möglichkeit, das Ganze wirklich zu kommunizieren, und das geht mir natürlich auch gerne weiter.
Genau.
Und das ist, denke ich, auch ganz gut so, denn da kommt man noch näher, du hast ja gesagt, ganz nah an den Endkunden, an den Verbraucher dran, kann ihm eben auch die Philosophie viel besser transportieren. Mhm. Vielleicht ist sogar Steffen gerade im Weinberg, wenn er nicht gerade flucht, weil was kaputt gegangen ist, habe ich neulich gerade auch auf Insta gesehen. Aber auch das gehört ja zum Leben dazu, dass man einfach sieht, ne, was da überhaupt so viel Arbeit drin steckt, bis dann letzten Endes der Wein im Glas landet. Wie viele Arbeitsschritte pro Flasche?
Puh.
Mal grob geschätzt, ich weiß.
Nur im Weinberg oder auch das?
Na, komplett, bis in Flasche, komplett in der Flasche ist.
20 plus, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja, schon.
Ja, also plus. Jede Menge. Also,
eher
also,
plus.
Eher plus. In manchen Jahren sogar dann, ne? Eher
doppelt
eher
plus.
So. Also, Müller-Thurgau, Silvaner habt ihr auch.
Ja, natürlich.
Ja, ne? Also ohne Silvaner geht nicht. Ich frag mal ganz dumm, ne? Also man weiß ja nie. Und was habt ihr sonst noch an Rebsorten? Was können die lieben Menschen bei euch erwarten, wenn sie bei euch aufschlagen und Wein probieren wollen?
Also in dem Fall das klassisch fränkische Müller, Silvaner hast du ja schon gesagt. Dann haben wir natürlich auch einen Bacchus, ein kleines bisschen Kerner. Und dann haben wir jetzt mittlerweile auch noch 3 rote Rebsorten. Das sind Domina, Dornfelder und Spätburgunder. Und aus den Rebsorten machen wir so je nach Jahr und Lust und Laune 18 verschiedene Weine.
Mhm. Also wilde Cuvées.
Auch.
Wobei ein guter Cuvée gar nicht so einfach ist.
Nee, das denke ich mir. Also weiß ich auch, aber...
Nee, das meiste bauen wir tatsächlich sortenrein aus, aber dann halt mit einem Fokus auf viele unterschiedliche Aus- und Anbauarten so ein bisschen. Wobei die Ausbauarten im Keller dann auch nach der Lese direkt einfach ein bisschen variieren dabei. Und das ist eigentlich das Coole dabei, gerade jetzt beim Müller, um nochmal auf den zurückzukommen, der ist so vielseitig Und da kann man einfach so viele unterschiedliche Weine draus machen, vom leichten Sommerwein über den jetzt Spaßwein, Easy Drinking, was wir jetzt gerade getrunken haben, bis zum einem, haben wir im Holzfass ausgebaut, ist mein Blondschopf. So ganz, ganz unterschiedlich, die Produktpalette ist so breit und wenn man da richtig rangeht von vornherein, dann kann da nur was Gutes dabei rauskommen und das, ja, zeichnet uns eigentlich aus, wenn man bei uns in den Keller geht, wir haben lauter kleine Tanks. lauter kleines Gedöns.
Das ist für uns, in Anführungsstrichen, als Quereinsteiger eigentlich auch das Gute, dass wir so die, eine andere Sichtweise auf den Wein haben oder auf den, das Weinmachen an sich und dementsprechend halt auch mal vielleicht, ja, ganz was anderes ausprobieren, was jetzt kein Standard in der Weinwelt draußen ist.
Ja.
Ja, auch, dass wir halt nicht so dieses eingefahrene Sortiment hatten. Also dein Papa hat ja aus den 6 Rebsorten 7 Weine gemacht und wir machen halt jetzt mehr als das Doppelte draus und dann hat man einfach, man musste sich nicht diesen Schuh anziehen und weiterlaufen, sondern wir haben halt was Neues machen können im Endeffekt.
Geht denn auch mal was schief, wenn man was experimentiert?
Klar. Trinken wir selber.
Also hoffentlich nicht allzu oft und hoffentlich nicht allzu viel. Ne?
Nee. Es ist auch tatsächlich, ich glaube, gravierend, richtig gravierend waren nur so 2, 3, ne? Die dann die dann auch wirklich
gar nicht zu verwerten waren.
Null. Ansonsten sind die Mengen so klein, dann verschwindet es mal mit irgendwo.
Ja.
Genau.
Wir haben ja noch einen zweiten Wein.
Ja. Stefan hat was vorbereitet.
Ja, genau. Sogar in der Kühlbox.
Fancy Pants.
Es steht Black drauf und es steht Silvaner drauf.
Richtig.
Natürlich.
Du darfst einschenken.
Typisch für Franken Silvaner. Nur haben wir da mal was ganz Spezielles gemacht.
Ich dachte schon, du sagst, da habe ich jetzt was vorbereitet. Ja, was Spezielles. Wenn man Black liest, denkt man zuerst mal, warum heißt er jetzt Black?
Er ist nicht schwarz.
er ist ganz, ganz normal, ganz hell, ganz, ganz normaler Weißwein im Glas. Ja, Black Silvaner heißt er, weil der Saft im Herbst fast schwarz ist. In Frankreich gibt es das sogenannte Black Chardonnay-Verfahren. Das wendet man an, um auf natürliche Weise Gerbstoffe, grüne Aromen aus dem Saft rauszubekommen. Und das macht man eigentlich dadurch, dass man den Saft hochoxidieren lässt. Das heißt, dann gibt man einfach viel Kontakt zum Sauerstoff, zum Luftsauerstoff. Er wird irgendwann dann richtig dunkelbraun, schon fast schwarz.
So wie die Flasche, ja.
Genau,
ja.
Und das haben wir einfach mal mit einem typisch fränkischen Silvaner ausprobiert. Und dann haben wir irgendwann vor 2 Jahren...
Vier Jahren
haben wir den ersten gemacht. Jahren haben wir unsere Community mal wieder gefragt, hey, wie schaut das aus? Der Black Silvaner, der ist bei euch gut angekommen. Sollen wir den wieder mal machen? Und die waren alle begeistert davon. Und haben gesagt, okay, machen wir wieder.
Man muss vielleicht dazu sagen, dass wir jedes Jahr mittlerweile einen Experimentwein machen. Also wo wir sagen, okay, das ist jetzt unser Weinprojekt für dieses Jahr. Weil unsere Experimentierfreude die Weinkarte explodieren lässt. Und ich habe mir zum Ziel gesetzt, dass es nicht mehr als eine DIN A4 Seite Weine ist, weil sonst blickt kein Mensch mehr durch. Und deswegen gibt es jetzt quasi den jetzt auch nur jetzt mal wieder, bis er halt weg ist. Und dann müssen wir mal gucken, ob und wann wir das wieder machen. Ob bestimmt, weil er einfach viel zu gut ankommt.
Aber man braucht ja auch die entsprechende Qualität an Trauben, wo das dann vielleicht wunderbar mit dem funktioniert.
Genau, ja. Das war jetzt auch tatsächlich von unserem kleinsten Silvaner-Stückchen, gell?
Genau, wo wir uns besonders viel Mühe im Anbau auch geben. Mhm. Und ja, gerade so diese Thematik mit dem Saft hochoxidieren lassen, das ist jetzt mal was komplett anderes. Man lernt es ja eigentlich während der Ausbildung mit möglichst wenig Sauerstoffkontakt in den Saft zu verarbeiten, möglichst grün in den Tank zu bekommen. Und das ist jetzt eigentlich wirklich mal so eine 180-Grad-Wende, dass man einfach das komplette Gegenteil macht von dem, was man eigentlich gelernt hat.
Ja, wenn man Black liest, und dann schmeckt, hat man auch irgendwie so ein bisschen Lakritze im Mund, finde ich. So ganz minimal. Mhm. Wird ja dann tatsächlich auch irgendwie dazu passen. Ne?
Gehe ich voll mit.
Also,
er ist auch total rund. Spannend.
Ja,
und total
auch nicht so.
Sanft.
Also, es ist kein typischer Silvaner. Genau. Ne, das muss man auch sagen. Aber.
Genau. Also es ist ein schöner, runder, cremiger. Ich finde auch fruchtiger Silvaner.
Ja, cremig vor allen Dingen. Mhm. Also das finde ich, das ist dieses Oxidieren von dem Most, das macht den Wein zu unglaublich cremig. Und jeder, der sagt, boah, Silvaner, Säure, der kann da echt von des Besseren belehrt werden, weil er einfach unglaublich smooth im Mund ist.
Über das Marketing haben wir ja ganz am Anfang gesprochen. Mhm. Bei Black Silvaner ist der Name ja sehr naheliegend. Ja. warum, wieso, weshalb? Aber es gibt auch so ein paar Namen bei euch, da fragt man sich schon, wie kommt ihr jetzt da drauf? Sonnenschein ist vielleicht auch noch sowas. Du hattest gerade eben gesagt, Goldschopf.
Blondschopf.
Blondschopf war es, ja.
Also, ja, das liegt an meinen Haaren.
Weil es dein Wein ist.
Genau. Ja, da ist ein Pferdeschwanz tatsächlich. Das ist ja mein blonder Pferdeschwanz auf dem Etikett mit drauf.
Aber wie entstehen die? Setzt ihr euch da zusammen oder machst du dann zuerst mal den ersten Ausschlag und sagst hier, Steffen, was denkst du, passt das? Oder winkt Steffen das sowieso durch?
Ich glaub, die Entstehungsgeschichte vom Dirty MTT sagt das ganz gut, ne? Ja. Eigentlich entstehen diese Namen bei guten Weinen abends mit Freunden, wenn das dritte, vierte Glas Wein dann durch ist, so langsam. Und dann setzt man sich einfach zusammen und ich lasse die Leute spinnen. Ich finde es mega geil, weil die Kreativität kommt halt einfach, wenn man ein bisschen rumspinnt tatsächlich. Ich habe mittlerweile auf dem Handy eine Notiz-App drauf, wo alle möglichen Ideen mal drin sind. Das kann dann auch mal im Weinberg passieren, aber die meisten Ideen entstehen tatsächlich in einer guten Runde mit einem guten Glas Wein.
Also das sind wirklich spontan Ideen?
Ja, also unser Spätburgunder haben wir noch nie gemacht gehabt. Der kommt jetzt dann auch irgendwann mal raus. Wir wissen es noch nicht genau. Wir sind uns nicht so, der liegt noch im Fass. Wir sind noch nicht so sicher, wann wir ihn abfüllen.
Er ist noch nicht ganz fertig.
Ja. Aber der Name steht, es ist nie zu spät, Burgunder. Und das kam tatsächlich vom Steffen einfach irgendwann so random im Weinberg. So, ey, platt über die Zeile drüber, schreib das mal auf.
Und, ja. Es ist nie zu spät, Burgunder. Ja.
Genau.
Ja gut, aber das passt ja auch, wenn man noch nicht so hundertprozentig sicher ist, wann er jetzt aus dem Fass darf. Ne?
Genau. Richtig. Wir haben ihn gestern erst wieder probiert, oder du besser gesagt, und der braucht noch ein bisschen.
Er braucht neun.
Ja, muss man auch Geduld haben. Ne? Seid ihr geduldig?
Ich ja, der Steffen nein.
Es kommt immer ganz drauf an, mit was man das geduldig bezeichnet oder wo man es anwendet.
Die Definition von geduldig.
Also im Keller den Weinen geben wir schon Zeit, geben auch gerne Zeit. Es gibt für uns nichts Schlimmeres, wie wenn der aktuelle Jahrgang im selben Jahr noch irgendwo auf die Flasche und in die Vermarktung kommt. Deswegen, wir sind eigentlich Freunde davon, dass die mindestens mal ein halbes Jahr bei uns bekommen, bis die ersten auf die Flasche kommen.
Ja, länger die meisten.
Die meisten eher länger, also mittlerweile die längsten sind bei uns so bei 2 Jahre, bis die dann in die Flasche kommen und wirklich auch in Verkauf.
Liegt auch ein bisschen am Boden. Der Gipskäuber, der ist einfach nicht prädestiniert dafür, gleich von vornherein sofort junge, spritzige Weine zu machen, sondern das dauert. Wir merken das immer, wenn wir so die letzten Flaschen von dem Jahrgang dann da haben, dann ist er eigentlich erst richtig gut. Ist so ein bisschen gemein manchmal, weil wir uns da denken, ach jetzt. Aber wir haben es bei manchen Weinen auch tatsächlich schon umgestellt, dass die dann einfach noch länger Zeit auch im Flaschenlager auf der Flasche einfach bekommen. Bei uns gibt es nicht immer den aktuellen Jahrgang, Gott sei Dank. Und manchmal sind auch Weine einfach weg, ausverkauft, weil wir halt sagen, nö, passt noch nicht. Und das Gute ist, wir sind so klein, dass wir uns das auch leisten können tatsächlich.
Ja, genau. Das ist ja auch immer so, ja, ein schwieriges Spiel, gerade auch wenn es dann Richtung Füllung geht, dann brauchen wir ja auch wieder den Platz im Keller, ne? Dann muss man dann doch manchmal vielleicht so einen Kompromiss eingehen und sagen, ja, okay, dann bleibt er halt noch ein bisschen länger dann im Flaschenlager liegen.
Genau.
Ne? Das ist dann die andere Variante.
Ja, auch nicht, also nicht minder schlechter, genau. Sage ich jetzt mal.
Geht halt weiter. Weiter geht's auch bei euch draußen, wenn man bei euch in den Hof reinfährt, da ist eine Baustelle. Die ist schon ein bisschen länger, wenn man euch verfolgt, aber das ist auch ganz normal, ne? Es ist nie zu spät, Burgunder, ja?
Genau.
Also genauso ist es auch nie zu spät für die Baustelle. Da entsteht was?
Wir bauen gerade, für mich ist es immer noch total surreal, das zu sagen, aber wir bauen eine Vinothek mit Weincafé und eine neue Kältehalle, also 2 Gebäude, Brandschutzverordnungen in Deutschland, on point. Also wir haben jetzt 2 Gebäude draus gemacht, statt einer 4 Meter über den Giebel hinausragende Brandschutzmauer, weil es sieht scheiße aus. Und ja, in der Kellerhalle haben wir letztes Jahr tatsächlich schon gearbeitet.
Werden wir auch dieses Jahr wieder?
Genau, die sieht von außen nicht fertig aus.
Aber innen?
Innen, ja, es fehlt noch die Elektrik. Letztes Jahr haben wir die Kabel vom Nachbarn ausgeliehen. Also Props an Winfried, der uns alle Kabel geliehen hat, die er auf seinem Hof so rumliegen hat. Aber es wird dieses Jahr auf jeden Fall wieder da drin weitergehen. Und in der Vinothek haben wir jetzt Putz an den Wänden. Wir haben Putz.
Also geht's voran.
Ja.
Langsam, aber es geht voran, ja.
Genau. Nee, es hat sich ein bisschen verschoben alles, wie es halt immer so ist. Und wir machen viel selber.
Genau, und gerade dann, wenn man viel selber machen will und Weinberge...
Das sind dumme Kombi.
...gehen die Weinberge dann oftmals vor und... Ja, wie es dann immer so ist, zieht sich das alles ein bisschen hin.
Ja,
aber nicht schlimm.
Genau, ist nicht schlimm, weil im Moment kann man trotzdem in einer schönen Vinothek bei euch sitzen und auch die Weine probieren, wenn man vorbeikommt.
Ja, und was ich auch cool finde, was ich jetzt von Freunden auch, die bauen immer so im Privaten bauen, dann muss es halt mal eine schnelle Entscheidung her und wir können uns halt jetzt einfach ein bisschen länger Zeit lassen für manche Entscheidungen. Auch nicht verkehrt.
Nee, das ist grundsätzlich nie verkehrt, wenn man keinen Zeitdruck verspürt oder auch hat und es halt Stück für Stück langsam angehen kann. Und ja, dann wird vielleicht sogar manches noch ein Ticken besser, weil man dann nochmal Zeit hat zu überlegen, wenn das eine oder andere so oder so geplant wird. Und da hat man nochmal die Zeit einfach zu überlegen, vielleicht machen wir es doch anders. Ja?
Richtig. So. Vielleicht haben wir Sachen auch schon tausendmal umgeplant. Who knows?
Ist ja auch normaler Gang der Dinge, dass man da einfach immer nochmal ein bisschen kritisch drüber guckt. Ne? Gerade auch so bei solchen Bauprojekten. Aber das heißt, da passiert dann in Zukunft schon ein bisschen mehr auf dem Hof, wenn es da auch einen Kaffee gibt.
Ja,
ne?
Ja, ab hoffentlich Anfang nächstes Jahr.
Ja, schön.
Also schauen wir mal.
Veranstaltungen, da kann alles Mögliche gebucht werden.
Genau, also Weinproben ganz klassisch machen wir auch weiter. Mein Weinspaziergang behalte ich auch definitiv bei. Wir gehen gerne wandern, deswegen sind auch unsere Weinwanderung ein gesetzter Punkt in der ganzen Geschichte. Aber auch, was jetzt so kleinere Familienfeiern angeht oder Mini-Hochzeiten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie, aber in irgendeiner Art und Weise wird es auf jeden Fall stattfinden. Ich freue mich tierisch drauf, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es ist beängstigend und gleichzeitig bin ich so, ha, wann geht's endlich los? Das ist so eine komische Mischung gerade. Ich werde auch selber backen. Also ich bin ein Riesenfan vom Backen und bevor der Steffen immer fetter wird, habe ich jetzt gesagt, muss ich damit jetzt Geld verdienen.
Man muss ja sehen, also sitzt ein hagerer, da bin ich ja fetter als der Steffen. Da sitzt ein hagerer Steffen neben mir.
Ja, also. Aber bloß, weil ich das so ein bisschen drossel, mein exzessives Backen.
Ich freue mich dann jedes Wochenende auf ein Stück Kuchen, das passt.
Ja, ist richtig. Aber ich werde nicht immer nur Marmorkuchen backen.
Naja.
Da habe ich keine Lust drauf.
Naja, wenn man Kaffee draufschreibt, ne? Dann,
ja, aber es wird richtig geilen Oma-Kuchen geben. Ich liebe Oma-Kuchen. Ich bin so ein Fan von so kleinen Cafés. Wir fahren ganz oft nach Schweden und da gibt es halt diese Tradition vom Sommercafé. Das heißt, man darf für 6 oder 8 Wochen im Sommer einfach einen Kaffee aufmachen.
Aha.
Auf dem Hof, wie man Bock hat. Machen meistens so ältere Damen zusammen, die dann wirklich ihre besten Torten backen und ihre besten Kuchen. Und das sind ja immer in Schweden ganz einfache Rezepte, die aber richtig knallen. Und meistens haben die noch so eine Antikscheune, so eine Flohmarktscheune mit dabei. Und das ist, ich möchte hier meinen Sommercafé haben. Das ist so, ich will den Urlaub zu mir holen, so ein bisschen, genau.
Ja, also das klingt ja schon mal sehr, sehr vielversprechend.
Ja.
Und da kann man sich durchaus freuen, was nächstes Jahr dann hier in Iphofen passiert. Herzlichen Dank euch beiden für die Zeit, für die Gastfreundschaft, auch für die 2 spannende Weine, die ich jetzt hier probieren durfte. Hat extrem viel Spaß gemacht.
Sehr gerne. Uns auch.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.